So, meine teuren Geschwister, einen schönen guten Morgen. Ja, das Thema ist klar. Die Himmel und ihre Heere. Es ist mir ein Anliegen. Und es ist wichtig, dass wir heute Morgen über unseren persönlichen Lebensrand hinausschauen lernen. Hinausschauen über Familie und alles, was dazugehört, den Ort, wo wir wohnen, das Land, die Kontinente, auch hinaus in die Tiefen des Weltalls. Es ist mir ein Anliegen, dass wir einen Blick bekommen in eine Welt hinein, die wir als dreidimensionale Wesen nicht wahrnehmen können. Und doch ist sie existent. Sie ist Wirklichkeit. Also wir hatten ja gestern die Offenbarung Gottes in seinem Sohn und in der Schöpfung gedacht. Und heute schauen wir in eine für uns unsichtbare, verborgene Dimension hinein. Die Welt der Engel und die Heere der Himmel. Nun wird vielleicht manch einer sagen, solche Überlegungen sind ja Lichtjahre von uns entfernt. Und wir haben mit dieser Wirklichkeit in unserem Ablauf, in unserem Leben und Dasein hier auf Erden nicht viel zu tun. Einverstanden. Dass die Menschheit durch und durch in einem materialistischen Denken eingesperrt ist und über diese Begrenzung nicht hinaus etwas gelten lässt. Da ist natürlich das Reden über eine Existenz einer Geistlichkeit in einer überdimensionalen Ebene, in einem Raum, völlig überflüssig und gegenstandslos. Die Tragik ist nur, dass sich auch die Glaubensgemeinde zu keinem anderen Ergebnis durchringen kann, was da eigentlich um sie herum passiert und geschieht. Man könnte also zusammenfassend auch zu dem Ergebnis gelangen, die meisten Glaubenden sind diesseits orientiert und mit einer materialistischen Gesinnung gefüllt und dazu völlig den Blick auf die Erde gerichtet. Das ist also für mich eine Zusammenfassung. Das genannte Thema ist dann eine Herausforderung und ich gebe gerne zu, dass wir da wahrscheinlich etwas Schwierigkeit haben. Nun sollten wir eins mit bedenken, dass wir nicht die einzigen Lebewesen im Universum sind und dass die bewohnte Himmelswelt einen ungeheuren starken Einfluss auf die Erde und ihre Bewohnerschaft ausübt. Erst einmal wichtig zu wissen, damit wir überhaupt erst mal auch einen Gedanken verschwenden können, in eine Wirklichkeit hineinzudenken, die für uns doch im Ablauf des Lebens von Bedeutung ist. Im Anfang schuf Gott als erstes, ist so, die Himmel, das schuf er. Und dann zweitens schuf er die Erde. Das Und ist wichtig. Gott hat nicht alles beides auf einmal geschaffen. In einem Akt. Ja, ein einziger Satz, der aber im zeitlichen Ablauf zigtausende von Jahren beinhaltet. Es stellen sich deshalb für mich und für euch viele Fragen. Und wie viele Jahre, vielleicht Jahrhunderte oder auch Jahrtausende mögen zwischen der Schöpfung der Himmel und der Erde bestehen? Wir hatten ja sehr deutlich herausgestellt, dass bevor der Kosmos und das All erschaffen wurde, als erstes der Sohn in Erscheinung trat und dass das Gottes erste Tat war, dass der Sohn aus dem Vater herausgezeugt wurde. Erst dann begannen beide das Werk der Schöpfung. Die beiden Begriffe Zeugung und Schöpfung kann und darf nicht vermischt werden. Er, der Sohn, war vor aller Schöpfung und alles, was dann später geschaffen und geworden ist, ist durch den Sohn entstanden. Es gibt hier die, ja, wenn ich euch hineinschauen lassen würde, was da für Überzeugungen der Gemeinde mitgeteilt werden. Deshalb solche klare Formulierungen. Nun lesen wir im ersten Vers unserer Bibel, dass Gott als einziger den Himmel schuf und die Erde. Da beginnt schon der Konflikt. Wir hatten gesagt, als der Vater den Sohn aus sich herauszeugte, dann begann das Schöpfungswerk. In 1. Mose 1 lesen wir, und Gott schuf. Ja, das Wort Gott steht aber hier in 1. Mose im Plural, in der Mehrzahl. Es heißt dort Elohim, Mehrzahl. El ist Gott, Elohim, die Mehrzahl, Götter. In diesem Fall hat es die Bedeutung von Vater und Sohn. Diese beiden, Vater und Sohn, finden in dem Begriff Elohim sich beinhaltet. Und dann lesen wir von der Erschaffung des Himmels. Wir wissen aber, dass Gott nicht den Himmel, sondern hier steht auch wieder Mehrzahl, die Himmel schuf. Und es ergibt sich also für uns dann als Ergebnis, es gibt mehrere Himmel, die damals erschaffen wurden. Es gibt sogar Überhimmel. Die Propheten reden von die Himmel der Himmel. 2. Chronika. Wer aber besitzt die Kraft, ihm ein Haus zu bauen? Die Himmel und die Himmel der Himmel können ihn nicht fassen. Wie kann es dann passieren, dass man sich dann ein Haus baut, ein Dom baut, eine Kathedrale baut, einen Tempel baut, wo dann dieser Gott, der Schöpfer, hineinpasst? Das ist noch ein Unding. Viele reden ja von den Versammlungsstätten als Haus Gottes. Ja. Ein Unsinn ist das.
Ja.
Es hat nur ein Haus Gottes gegeben im Tempel, da wohnte die Schechina Gottes. Aber die ist nach kurzer Zeit ausgezogen. Und sie haben aber weiter gefeiert, als wäre er im Tempel. Religion. Religion. Von Jesus heißt es, derselbe, der herabgestiegen ist, ist auch hinaufgestiegen, bis zum höchsten Himmel, um das All zu beherrschen. Also Unterhimmel, Überhimmel. Paulus wurde sogar bis in den dritten Himmel entrückt. Ja, ob damit eine Unterteilung gemeint ist oder die Abfolge vom ersten Kosmos, der unterging, und den zweiten Kosmos, in dem wir heute leben, oder er meint den zukünftigen mit einem neuen Himmel oder einer neuen Erde, bleibt für mich offen. Für mich stellen sich schon die erschaffenen Himmel in verschiedenen Ebenen, vielleicht auch Stockwerke, in verschiedenen Abteilungen dar. Wenn es Überhimmel gibt, dann vielleicht auch Unterhimmel. So zum Beispiel in Epheser 2,2, da schreibt Paulus, in welchem ihr einst hier unten auf Erden euer Leben geführt habt. Ihr habt darin gewandelt, euer Leben geführt nach dem, ja, nach welchen Kriterien? Nach dem Äon dieses Kosmos. Schwierig. Wir reden ja auch von Äonen und auch von einem Äon. Und in dem Äon, in dem wir leben, der ist bezeichnet mit Böse. Wann er endet, das wissen wir. Das wissen wir. Mit der sichtbaren Wiederkunft des Messias und König Israels. Es kommt ein neuer Äon, das tausendjährige Reich. Aber wann er begonnen hat, da gibt es die unterschiedlichsten Auslegungen. Sage ich ganz offen. Die konkordanten Geschwister haben eine besondere Meinung. Aber hier an dieser Stelle ist eine einzige Stelle, wo wir hingewiesen werden, wann der Äon, in dem wir heute leben, begann. Nämlich, er läuft synonym, synchron mit dem Kosmos, in dem wir heute leben. Diesem Kosmos, in dem wir heute leben, ist ein Äon zugeordnet. Der Äon dieses Kosmos. Und damit beginnt er, wann beginnt denn dieser Kosmos? Liebe Geschwister, wann beginnt der Kosmos oder begann er, in dem wir heute noch leben? Vielleicht kriegen wir noch eine Antwort. Es wird die Schrift sehr klar bezeugt, dass es nicht der Urkosmos ist, in dem wir lebten, sondern der Urkosmos von Licht, Glanz und Herrlichkeit ist gestürzt, ist gefallen. Und deshalb leben wir heute in dem zweiten Kosmos. Der hat aber auch nicht die Ewigkeit. Das wissen wir ja. Der Kosmos, in dem wir heute leben, wird aufgelöst werden. Wir kommen dann noch einmal darauf zu sprechen. Jedenfalls schreibt hier Paulus, wir lebten nach dem Äon dieses Kosmos, nach dem Fürsten der Gewalt der Lufthimmel. Also, man könnte sagen, das Territorium oder auch die Konzentration der Finsterniswelt ist in den untersten Himmel zu finden, die Lufthimmel. Dort ist er der Fürst, der Autorität besitzt. Auf der naturwissenschaftlichen Ebene haben wir ja auch den Himmel in einigen Sphären aufgeteilt. Bis hin zu 1000 Kilometer. Was außerhalb dieser Kilometerzahl ist, gehört zum Weltraum. Müssen wir auch wissen, denn die IS-Station, die reist nicht im Weltraum, sondern in die untersten Schichten. Und dieser Weltraum, der ist nicht nur mit Raum ausgefüllt, sondern mit gewaltigen Energien von Sonnen, Sonnensystemen und Galaxien und neuerdings auch mit Milliarden von Planeten, Dunkelsterne wie unsere Erde. Das ist also eine ganz neue wissenschaftliche Forschungsebene, die mitbekommen haben, aber unsere Bibel, das war klar, hat nicht nur Sonnenglanzsterne, sondern die darum kreisenden Planeten. Interessant ist es ja auch, dass im Schöpfungsbericht es oft heißt, die Ausdehnung nannte er Himmel, Expansion. Und manche Wissenschaftler meinen ja, wir leben noch in einem expandierenden Weltall. Es ist immer noch in der Ausdehnung begriffen. Aber das Weltall ist endlich. Es hat ein Ende, nicht unendlich. Innerhalb der Himmelswelten ist der Herrscherthron Gottes aufgestellt. Das ist auch interessant. Psalm 11, 4. Der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Der Herr, dessen Thron im Himmel steht. Seine Augen halten Ausschau, seine Blicke prüfen die Menschen. Oder Apostelgeschichte 7, als Stephanus gesteinigt wurde, da sieht er den Himmel, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. In Epheser 1, Vers 20 lesen wir, der Vater hat den Sohn aus den Toten auferweckt und ihn zu seiner Rechten im Himmel gesetzt, den himmlischen Örtern oder den Überhimmeln, hoch über alle Macht und Gewalt und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird. Nicht allein in diesem Äon, sondern auch in den kommenden zukünftigen. Seine Wohnung aber dürfen wir außerhalb der Himmel und des Kosmos sehen. Das ist nochmal ein Unterschied. Die Wohnung und der Thron Gottes sind verschiedene Bezeichnungen und stehen für mich an verschiedenen Orten. Und deshalb fragen wir, wenn wir den ersten Vers der Bibel lesen, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Ja, zu welcher Zeit erschuf Gott dann die Engel und die zahlreichen Geister her? Da steht keine einzige Silbe. Wo kommt die nur her? Für dieses gewaltige Heer, was 100 Millionenfach in der Mehrzahl der Menschen übertrifft. Eine Dimension, die wir uns nicht vorstellen können. Und die kommt doch nicht irgendwo, sondern sie muss ja auch eine Existenz haben. Irgendwann muss er ja auch für diese Schöpfungen einen Beginn haben. Hier im Text wird also nichts genannt. Erst in 1. Mose 2, ein Kapitel später, Vers 1, lesen wir: Also wurden vollendet die Himmel und die Erde mit ihrem ganzen Heer von geistlichen Lebewesen. Eine für uns nicht zu fassende Zahl von Geistlichkeiten. Auch die Cherubim, die Seraphim, die hohen Engelfürsten haben hier ihre Existenz. In Nehemia 9,6 heißt es: Du bist, der da ist, Yahweh, du allein. Du hast die Himmel gemacht, der Himmel, Himmel und all ihr Heer. Also, liebe Geschwister, wir verabschieden uns mal von unserem persönlichen Dasein und lassen uns mal einen Blick in eine Wirklichkeit sein, in eine Daseinsform, die uns zurzeit nicht vor Augen steht. Aber sie existiert trotzdem. Die Bibel nennt hier keine konkreten Zahlen, aber zeigt uns eine Schöpfungswelt auf, die viel, viel größer ist als die später erschaffene Menschenwelt. Daniel 7, 10, ein Strom von Feuer floss und ging von ihm aus. Tausend mal Tausende dienten ihm und Zehntausende mal Zehntausende standen vor ihm. Jeremia 33, wie das Heer des Himmels nicht gezählt und der Sand des Meeres nicht gemessen werden kann. Oder Hebräer 12, zur Stadt des lebendigen Gottes im himmlischen Jerusalem, zu den Myriaden von Engeln. Offenbarung 5, 11, und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron her und um die lebendigen Wesen und die Ältesten, und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende. Denn das sollten wir immer mit bedenken, dass mit der Erschaffung der Himmel auch die Heere der Himmel, die geistlichen Wesen, die Fürstlichkeiten, die Herrschaften, die Obrigkeiten, die gewaltigen Energien und Autoritäten geschaffen wurden. Da sind wir doch nicht zu nennen, so klein und bedeutungslos sind wir. Staub, was kurz geworden und wieder vergeht. Gegen solche Majestäten, diese flattern nicht als Geister im luftleeren Raum herum, sondern haben und besitzen Territorien, vielleicht sogar Galaxien. Fürstentümer sind hier genannt. Ja, wir haben auch auf Erden auch Fürstentümer. Das Fürstentum Liechtenstein, das ist ein Stück Territorium inmitten der bewohnten Erde. Hundert- und tausendmal vielfältiger ist das, was in der Himmelswelt abläuft. Ich sage immer, die flattern nicht im luftleeren Raum um, sondern die haben Besitztümer. Ja, Herrschaften, Obrigkeiten, die Gewalt und Macht ausüben, die den Ablauf und das Gefüge des Kosmos zu regulieren haben. Im Epheserbrief werden sie schlicht, ja, da heißt es Weltbeherrscher, Kosmokratoren genannt. Kosmos, Kratorherrschaft. Kratoren, und die sind gar nicht so weit entfernt. Jetzt durchdringen diese Dimension schon unsere Erde. Und wir sagen, wir haben mit dem Zeug nichts zu wissen da. Paulus sagt, unser Spannungsfeld, unsere Auseinandersetzung, unsere Kämpfe sind nicht mit dem Minnau und dem Frieder, mit den Menschen und Fleisch, sondern mit den Kosmokratoren, die oben ihre Herrschaft haben. Hier wird es ganz real. Das ist aber nicht mein Thema jetzt. Nun müssen wir aber den Gedanken der Himmel noch zu Ende führen. Denn dieses Gebilde, dieser Schöpfungsraum besitzt keine Ewigkeit und muss deshalb vergehen. Der fromme Wunsch, in den Himmel zu kommen, bekommt damit eine fragwürdige Bedeutung. Wir wollen alle in den Himmel, jedenfalls die Frommen. Petrus schreibt ja sehr ausführlich darüber, denn nach ihrem eigenen Willen, das ist interessant, das wissen wir doch. Ich habe ja davon gesprochen, der freie Wille, diese heilige Kuh, den hat das Geschöpf noch nie gehabt. Noch nie, aber einen eigenen Willen. So wurden Geschöpfe gebildet, geschaffen. Nicht Maschinen, die ihm dienen und gehorchen müssen. Nein, 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 nein. Sondern Geschöpfe mit einem eigenen Willen. Das war das Konzept Gottes. In meinem Bilde. Das war natürlich für ihn auch ein riesengroßes Wagnis, dass das Geschöpf laut eigenen Willen sich auch gegen ihn entscheidet. Diesen Freiraum gab er dem Geschöpf mit. Das müssen wir wissen. Wenn Gott eine Schöpfung baut, mit einem großen Sohn Risiko, Geschöpfe mit einem eigenen Willen. Hier haben wir das. Denn nach ihrem eigenen Willen ist ihnen das verborgen, dass von alters her schon Himmel waren und eine Erde, entstehend aus Wasser und im Wasser, durch das Wort Gottes. Das war die erste Schöpfung. Durch welche der damalige Kosmos vom Wasser überschwemmt, unter und zugrunde ging. Es geht hier nicht allein um die Erde, wenn wir da an die Sintflut denken. Nein, nein. Sondern um den ersten Originalkosmos. Die vorigen Himmel sind untergegangen, die jetzigen Himmel aber sind aufgespart. Die Erde und durch sein Wort aufgespart für das Feuer. Auf den Tag des Gerichtes und des Verderbens des gottlosen Menschen. Also noch einmal. Die erste Schöpfung ging durch Wasser unter und der zweite Kosmos geht durch Feuer unter. Das steht so fest. Das sind die schweren Gerichtselemente, die Gott eben benutzt, um eine Schöpfung aus der Nacht und der Schuld, der Sünde und des Todes wieder herausführen kann. Geht nicht anders ohne Gericht. Die erste Schöpfung ging durch Wassergericht unter, die zweite Schöpfung durch Feuer. Es wird aber der Tag des Herrn kommen. Und der unterscheidet sich sehr von dem Tag Jesu Christi. Auch dieser Unterschied wird überhaupt nicht mehr beachtet. Und doch trennen diese beiden Begriffe zeitlich und inhaltlich so viel voneinander, dass wir sie gar nicht zusammen sehen dürfen. Das geht gar nicht. Aber heute wird alles zusammen gepredigt, in einen Topf gewürfelt und keiner weiß mehr, wo die unterschiedlichen Tage in der Schrift hingehören. Der Tag Jesu Christi ist der siegreiche Abschluss der Gemeinde hier auf Erden. Der Tag des Herrn erfolgt später. Wie lange später, wissen wir nicht. Aber er beinhaltet schwere Gerichtszeit. Die ganze Johannes-Offenbarung läuft mit diesem Begriff Tag des Herrn ab. Er geht bis in das tausendjährige Reich, für mich auch darüber noch hinaus. Wenn Petrus schreibt, es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb, an welchen die Himmel vergehen werden. Merken wir, dieser Tag hat nicht nur eine Folge nach der Entrückung, dass da etwas gerichtmäßig hier auf Erden läuft, sondern da vergehen sogar die Himmel. Der Tag des Herrn ist für mich schon eine an Jahren begrenzte Zeit, aber welche Ausdehnung er hat, das weiß ich nicht. Er wird wie ein Dieb in der Nacht kommen, an welchen die Himmel vergehen werden, mit großem Krachengeräusch. Die Elemente aber im Brande werden aufgelöst. Also in der Himmelswelt gibt es eben auch Elemente. Welche Stofflichkeit da alles zu finden sind, wissen wir nicht. Und auch die Erde und die Werke auf ihr werden verbrannt werden. Also Gott gibt ganze Arbeit. Es bleibt von der vorigen Welt und Zeit nichts mehr übrig, als das, was aus ihm herausgezeugt und geboren worden ist. Dann fährt ja der Apostel Petrus weiter, denn indem ihr erwartet und beschleunigt die Ankunft des Tages Gottes, das ist keine Gemeinde, wenn er von ihr redet, liebe Schwester. Denn wir warten nicht auf die Auflösung der Himmel und das gerichtsvolle Ende. Wir erwarten als Gemeinde den Christus aus dem Himmel herab. Und er kommt doch gar nicht runter. Nein, er kommt nicht runter auf diese Erde. Sondern er holt sich seine Leute von hier nach oben in die Luft hinein. Da sind alle Glieder beieinander. Die toten Körper, die werden auferstehen. Und dann die, die noch leben und übrig bleiben, die werden zusammen in einem Nu verwandelt, entmaterialisiert und nach oben geholt, zu dem Christushaupt. Diese Vereinigung findet nicht irgendwo im Überhimmel statt, sondern in der Luft, so steht es da. Das ist ja das Aufenthaltszentrum der Finsternismacht. Und die wird zuvor heruntergedrückt auf die Erde. Sind also Dinge, die da im Gange sind, liebe Geschwister, mal kurz nachdenken, was da auch in der Räumlichkeit für Veränderungen geschehen. Die Lufthimmel, das Hauptquartier der Finsternis, muss auf die Erde gedrückt werden mit den Engeln, wird hier Platz finden, bevor es dann von hier nach unten geht, in die Tiefen des Abgrundes. Und da hinein versammelt sich die Gemeinde unter Christus. Es gibt ein wunderbares Wort, was Paulus in 2. Thessalonicher 2 schreibt, von der Hinaufversammlung, Episynagoge, Epi hinauf, sind zusammen mit Christus, Goge, Versammlung, Vereinigung. Ja, das ist es. Worauf? Wir warten. Unsere Erwartung ist das. Nicht neue Himmel, nicht neue Erde, Substanz, elementar. Nein, nein. Wir haben zuerst eine Personalerwartung, weil wir als Glieder zu dem Christus gehören. Und wir können nicht ausgetauscht werden mit Weib und Braut und was das alles sein muss, die Gemeinde. Halten wir endlich auf. Und stehen wir einmal auch zu dem, was Gott uns als Evangelium anvertraut hat. Indem ihr nun erwartet und beschleunigt und Ankunft des Tages Gottes. Jetzt kommt noch ein Tag dazu. Da wissen wir gar nicht, wo wir den hinstellen sollen, liebe Geschwister. Und der Petrus, der schreibt hier von zwei Tagen, der Tag des Herrn und sogar der Tag Gottes. Ja, wir sind also vom System her strukturiert eingeteilt. Konkordant, der Tag Jesu Christi, dann kommt der Tag des Herrn, dann kommt der Tag Gottes. Von wegen. Hier wird alles durcheinander gebracht. Liebe Geschwister, ich sage ganz offen, wir hängen hier sehr an der Luft und der Klarheit zu bekommen, ist nicht einfach. Ich würde mich freuen, wenn es Brüder gibt, die mal hier einen Durchblick haben zwischen dem Tag des Herrn und dem Tag Gottes. Jedenfalls, der Petrus bindet hier zwei Tage zueinander beisammen. Und er nennt hier die Ankunft des Tages Gottes, dessen Willen die Himmel in Feuer geraten. Wieder. Sie werden aufgelöst und die Elemente im Brand werden zerschmelzen. Genau dasselbe, was er von Tag des Herrn redet. Sehr schwierig. Ich habe doch keine Auslegung gefunden, die mir hier Klarheit gibt. Offenbarung 20, und ich sah einen großen weißen Thron. Und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde floh und der Himmel, und keine Stätte wurde für sie gefunden. Merken wir, da wird der Kosmos aufgelöst. 2. Petrus 3, wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und neue Erde, in welchen Gerechtigkeit wohnt. Merken wir, die Erwartung ist etwas anderes als einander. Das ist eine gottgewollte Schriftteilung, sage ich. Da hat jeder seinen Platz und seine Bestimmung. Der Petrus als Zuordnung für Israel in der Vollendung und die Gemeinde mit dem Christus in ein Ausdehnung der Himmelswelt und alle Gebiete, was also Gericht und Totenreich angeht. Wir erwarten also neue Himmel und neue Erde. Nein, das erwartet der Petrus mit seiner prophetischen Schau. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn da steht bei uns der erste Himmel und die erste Erde. Vielleicht könnten wir das auswechseln und reinschreiben, der vorige Himmel ist nämlich wichtig. Der vorige Himmel verging und die vorige Erde verging. Es war ja nicht die erste. Die erste ist schon ganz weit unten untergegangen. Die vorige, nicht erste. Ja, und das Meer ist nicht mehr. Ist für mich auch eine ungeklärte Frage. Das Meer in seiner Buntfarbigkeit, auch was da sich bewegt, ist erstaunenswert. Also an Farben nicht zu übertreffen, was Tiere und Fische angeht. Warum soll diese Schöpfungsart völlig ausgeschlossen sein auf einen neuen Kosmos? Ich weiß das nicht. Ja, das war und ist die Geschichte und der Werdegang von Himmeln. 1. Mose 1,1 ist ein gewaltiger Satz mit einem großen Inhalt und einer großen Ausdehnung auch an Jahren. Denn noch einmal frage ich, wie viel Zeit mag zwischen der Schöpfung der Himmel und die dann später erfolgte Schöpfung der Erde liegen? Wir sind so geschädigt von den Strukturen, die uns die Tradition eingebläut haben, hat, sodass wir ganz unfrei sind, die Schrift neutral zu lesen und verstehen zu lernen. Manche Schriftaussagen geben uns einen Hinweis, manchmal nur einen Hinweis. Hiob 38 lesen wir: Wo warst du? Das sagt Yahweh zu Hiob. Hat ihn gefragt. Der war ja aufmüpfig und mit Recht. Er war in einer Gerichtssoße eingesperrt und konnte das nicht erklären. Und da ist er rebellisch geworden. Und die Fragen kann ich von Hiob verstehen. Und das waren mitunter Auseinandersetzungen, die geführt wurden zwischen dem Allerhöchsten, dem Christus und dem Hiob. Wo warst du eigentlich? Wo warst du, Hiob, als ich die Erde gründete, den Grund gelegt habe? Erzähl doch mal. Hast du Einsicht gehabt, als das passierte? Also, ist auch interessant, wie da so ein Gespräch stattfand. Wer hat ihren Bauplan entworfen? Wer hat die Messschnur über sie gespannt? Und worauf wurden die Grundfesten gestellt? Und wer hat ihren Eckstein gelegt? Weißt du das nicht? Also provokatorisch. Der konnte es ja gar nicht wissen, aber Gott fragt trotzdem. Und stellt ihn bloß in seiner Gescheitheit und Klugheit, Gott Vorwürfe machen zu denken. Vorwürfe machen zu müssen. Weißt du das nicht? Als die Morgensterne miteinander jubelten, Morgensterne steht für Engel, sehr wichtig, als alle Söhne Gottes jauchzten, ob des Glanzes und der Herrlichkeit einer solch gewaltigen Schöpfung. Das vor waren die Himmel und die Heere der Himmel Und dann begann das Werk dieser Erde. Es muss so glanzvoll, so lichtvoll, so herrlich gewesen sein, dass alle Söhne Elohims, Göttersöhne, in Anbetung und in Jauchzen fielen. Hier, jedenfalls war, bevor die Erde erschaffen wurde, die Geistlichkeit der Himmelswelt in einer völligen Harmonie. Völlig, da gab es keinen einzigen Misston, der sich da verspielt hat. Völlige Harmonie. Kein Schatten, keinerlei Finsternis war in der Himmelswelt zu finden. Sonst wäre ein solches Bekenntnis der erschaffenen Göttersöhne, der gesamten Engel- und Geisterwelt gar nicht möglich gewesen. Die Originalerde, sagt nochmal, muss ein großartiges Gebilde, ein herrliches und staunenswertes Kunstwerk gewesen sein, angesichts all der anderen Schöpfungen. Wenn die gesamte Himmelswelt zu einem solch jauchzenden Bekenntnis kommt, Engel sind nicht Gezeugte, sondern erschaffene Wesen. Hier werden die Söhne und Götter Söhne Elohims genannt. Und das ist die Frage, könnt ihr ja euch vorstellen. Ich denke, ihr habt sie auch schon längst gestellt. Wo aber in aller Welt war zu jener Zeit Satan zu finden? Einige sagen, dass dieses Wesen von Satan böse und als Satan erschaffen wurde. Wenn ich denke nach, kritisch nach und hinterfrage auch das, was ich glaube. Wenn er damals noch nicht existierte, dann muss das zu einem späteren Zeitpunkt passiert sein. Wo aber soll dieser Schöpfungsakt von diesem Rebell erfolgt sein? Zumal es ja bei diesem Geschöpf nicht nur um eine einzelne Person, eine Persönlichkeit, sondern um eine sehr beträchtliche Zahl von bösen Geistern und Dämonen sich handelt. Die müssen wir ja auch mit dabei sehen. Wir lesen, wenn es sich um eine spätere Schöpfung handeln sollte, weder von dem einen noch von den vielen anderen Geistern etwas im Worte Gottes. Das gibt es nicht. Wie kam es aber trotzdem zu dieser finsteren, diabolischen Erscheinung eines Gottes? Ich sage eines Gottes, der zum Herrscher über den Kosmos und einen der erschaffenen Äonen gesetzt wurde. Wir versuchen dann später noch eine Antwort zu geben oder zu finden. Zunächst noch einmal zu den Engelheeren der Himmel. Es wird in vielen Anlässen von Lob der Engel berichtet. Psalm 148, lobet ihn alle seine Engel, lobet ihn alle seine Heerscharen, ein Heer und davon Scharen, nicht zu beziffern. Immer wieder fragen wir, wie groß mag denn diese Zahl der Geistlichkeiten sein? Und wie hoch würden wir der greifen müssen, wenn wir von Heerscharen reden? Matthäus 26, oder meinst du beim Verhör unseres Herrn mit Pilatus, dass ich nicht jetzt meinen Vater bitten könnte und er mir mehr als 12 Legionen Engel stellen würde auf der Stelle? Die wären sofort zu Platz gewesen. Da hätte aber der Pilatus all das gesehen. Aber sie sind existent. Sie sind noch nicht aktiv. Wenn er sie ruft, sind sie da. In Lukas 2, und plötzlich war bei dem Engel, der zu den Hirten sprach, eine Menge der himmlischen Heerscharen, welche Gott lobten und sprachen. Sehr, sehr oft, ich habe zählt, kann mich auch verzählt haben, 289 Mal stellt sich der Gott Yahweh im Alten Testament als der Gott und Yahweh der Heerscharen vor. Fast 300 Mal. Der Gott und Yahweh der Heerscharen. Wir haben es eigentlich nur mit unserem lieben Heiland zu tun. Liebe Geschwister, das ist ein solcher Egoismus, weil der Allerhöchste nicht nur uns sicherlich als Sohn und seine Söhne im Vordergrund sieht, aber wir sind nicht die Gesamtheit seiner ganzen Schöpfung. Was da alles im Inventarium der Himmelswelt existiert und alles seinen Platz hat und funktioniert mit dem Wetter und allen Ablauf. Und das, was auf Erden, da will jedes Menschlein für sich heute, Herr, bring mir und gib mir, das macht er. Über Bitten und Verstehen macht er. Aber bitte einmal los von uns selber. Als wären wir das Maß aller Dinge. Eine außergewöhnliche Formulierung. Besonders eben, wenn es um Gerichts- und Rettungsaktionen mit seinem Volk, den Nationen und dem Erdkreis geht. Da lesen wir Psalm 59, ja, du Yahweh, der Gott Heerscharen, der Gott Israels, erwache, um heimzusuchen eine Nation. Ich weiß nicht, ob ich das vergessen habe, aber wenn, ich muss euch das noch sagen, in meiner jahrzehntelangen Durchlesen der Schrift, komme ich zu dem Ergebnis, der Name Yahweh ist ja kein Titel, sondern das ist ein Name. Und hinter diesem Namen steht ein Wesen. Und hinter diesem Begriff Yahweh steht der Allerhöchste und sein Sohn. Wir können dies nicht auseinanderdriften, weil wir dazu keinem Ende kommen. Ich habe viele Jahre mich bemüht, hier eine Antwort zu finden. Die einen behaupten, Yahweh, das ist der Allerhöchste und nicht niemand. Und die anderen sagen, das Yahweh, ich denke an die Brüder, wo wir gedient haben, das ist Jesus im Alten Testament. Das können wir nicht immer überall abdecken. Bitte habt das im Hintergrund. Yahweh, je nachdem der Text steht, steht für den Allerhöchsten und für den Sohn. Das wollte ich noch sagen. Psalm 103 preiset Yahweh alle seine Heerscharen. Ihr seine Diener und Täter seines Willens und seines Wohlgefallens. Also ist interessant. Er hat also einen ganzen Generalstab vor sich und um sich, die da zur Verfügung stehen. Diener, Täter seines Willens. Ihm, dem Allerhöchsten, stehen die gewaltigen Engelmächte immer zur Verfügung, um seine Ratschlüsse und seine Pläne hinausführen zu können. Jesaja 14, Yahweh, der Heerscharen hat geschworen und gesprochen, wahrlich, wie ich es vorbedacht, also geschieht es. Und wie ich beschlossen habe, wie ich es entworfen habe, so wird es zustande kommen. Jesaja 14, denn Yahweh, der Heerscharen, hat beschlossen. Und wer wird es vereiten können? Ja. Die Theologie und die Frömmigkeit und die Pietisten insgesamt sagen nein. Wenn der Mensch nicht will, dann hat hier Gott ausgedient. Er hat beschlossen. Das ist eigentlich ganz schlimm und ganz traurig ist das. Wenn das Außenstehende machen, dass er nichts zu sagen hat, das kann man noch akzeptieren. Aber die mit mir in den Vorhöfen gehen, David, können Gott so entsetzlich entstellen. Wer kann es vereiteln? Und seine ausgestreckte Hand, wer könnte sie abwenden? Wir fragen, gibt es überhaupt etwas, was Gott nach seinem Willen und Vorsatz geplante nicht zustande bringen könnte? Das gibt es doch gar nicht. Jesaja 54, denn dich, der dich gemacht hat, das ist dein Mann. Yahweh, der Heerscharen, ist sein Name. Ihr könnt mir glauben, ich habe das erst ganz neu entdeckt. Dieser Name ist mit einer Vielzahl, die wir nicht nennen können, Geistlichkeit zusammengebunden. So stellt er sich vor im Alten Testament. Yahweh ist sein Name und der Heilige Israels dein Erretter. Er wird der Gott der ganzen Erde genannt werden. Haben wir einmal darüber nachgedacht, dass der einzigartige Name Yahweh mit diesen Heerscharen von Engel und Geistlichkeit zusammengebunden ist? Und wenn man diese 100 Vorkommen überfliegt, bekommt man den Eindruck, dass dieses Riesenheer von Geistlichkeiten zu seiner himmlischen Regierung gehört. Würdet ihr genauso sehen? Weiter hatten wir gefragt, ob denn zwischen der Schöpfung der Himmel und Erde ein großer Zeitraum liegen mag. Ja, das dürfen wir annehmen. Vielleicht liegen auch zwischen dem ersten Vers und dem zweiten Vers der Bibel tausende Jahre. Auch das ist möglich, zwischen dem ersten und zweiten Vers. Gott schuf die Himmel und die Erde. Und was hat mir gesagt? Die Himmel war ein triumphales Schöpfungsgebilde, angestaut, angebetet, verherrlicht von den Engeln. Und dann lesen wir, und die Erde war wüst und leer. Es steht wahr dort in unserer Bibel und eigentlich steht was dort? Duhu wa buhu. Wüst und leer. Als hätte Gott etwas Wüstes und Leeres geschaffen. Steht doch gar nicht da. Er schafft doch kein Duhu wa buhu. Er hat ein Kunstwerk geschaffen. Und deshalb kann man mit Recht das wahr auch mit Worte übersetzen. Ich habe mich nur mit gebildeten Leuten hier auseinandersetzen müssen, weil ich da Grundsprache nicht mächtig bin. Ja, also, wir lesen, und die Erde wurde, nicht wahr? Ein Chaos, ein Tohuwabohu, zertrümmert, verwüstet, zerstört, entleert und ohne Leben. Das bedeuten diese Worte. Martin Buber übersetzt diesen Vers, und die Erde wurde ein Wirrsal und ein Durchsal. Im Anfang schuf Gott die Himmel. Die gewaltigen Himmelsräume des Universums und all ihr Heer, Engel, Throngestalten, Fürstentümer, geistliche Autoritäten, und er schuf die Erde. Und die Erde wurde wüst und leer, ein Chaos. Bader übersetzt, und die Finsternis war über der Finsternistiefe oder des Tumultes, und der Geistwind, die koordinierte Energie Gottes. Die raumschaffende Kraft schwebte, sie vibrierte und brütete über dem Urmeer, den katastrophalen Verwüstungen. Das war Vers 2, 1. Mose. Im Neuen Testament lesen wir ja zweimal von Grundlegung des Kosmos. Ich weiß, aber Muhl hat es anders ausgelegt. Aber wir können hier auch verschiedener Meinung sein. Eigentlich ist das aber ein Gerichtshinweis, Grundlegung. Ich habe es schon gesagt, Kata Bolle, Kata herab und Bolle werfen. Hinabwurf, vor dem Hinabwurf, Grundlegung des Kosmos, hat Gott uns was als Gemeinde schon erwählt. Bevor die Urkatastrophe begann, war die Gemeinde Gottes schon im Herzen, ja, und in seinem Vorsatz existent. Wir kennen hier auch den Text aus Johannes 17. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin. Das sind nicht die Himmel. Seine Wohnung ist außerhalb des Kosmos. Dort sind wir und die der Vater ihm gegeben hat zu Hause. Ich will, dass sie bei mir sein, wo ich bin, auf dass sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung, also vor diesem Gerichtsereignis des Kosmos. Die Erwählung der Gemeinde haben wir schon genannt. Das würde also bedeuten, dass unsere Auserwählung für ihn vor der Gerichtsflut und der Zertrümmerung des ersten Kosmos geschah. Haben wir noch Luft, mal darüber nachzudenken, wie bedeutungsvoll wir eigentlich vor Gott sind? Weshalb er das gemacht hat? Aus dieser Milliardenzahl von Geschöpfen so eine kleine Schar herausgestellt, hat sie vor allem, was da läuft, an wunderbaren Welten und Schöpfungen und Gerichtstiefen herausgestellt, als Söhne zum Sohn. Von diesem kosmischen Gericht haben wir ja gelesen. Denn nach ihrem eigenen Willen ist ihnen das verborgen, das verlängst von alters her Himmel waren, eine Erde, entstehend aus Wasser und im Wasser, durch Anordnung Gottes, durch welche der damalige Kosmos von der Wasserflut überschwemmt, überflutet unterging. Was hat wohl die erste Ur- und Originalschöpfung zerrissen und in diese Katastrophe hineingeführt? Das ist die Folge von dem, was wir jetzt durchdacht haben. Das muss ja erfolgen. Was muss das ausgelöst haben? Dass eine solche lichtvolle Schöpfung zertrümmert wurde. Nun bestehen ja die Schöpfung der Engelwelten aus Hierarchien. Die Cherubim, die Seraphim und die unterschiedlichen Herrschaftsbezirke. Das umfangreichste Regierungs- und Herrschaftsamt über den Kosmos, den ersten Kosmos, besaß der höchste Engelfürst. Ein Cherub voll Glanz, Würde und Herrlichkeit. Es war ihm vom Allerhöchsten zugeteilt. Bitte diesen Gedanken nicht vergessen. Der ist ganz sehr wichtig. Und nun wird ein Wechsel beschrieben. In vielen Auslegungen liest man, ja, das gilt für den und den und den und den, aber die Propheten haben hinter der historischen Geschichte, die abgelaufen ist, auch ein geistliches Bild vor sich gehabt. Und der Hesekiel schreibt in Kapitel 28, der du das Bild der Vollendung warst. Ein Muster voll von Weisheit und Vollkommen und vollendeter Schönheit. Du warst in Eden, dem himmlischen Garten Gottes, bevor er, dieser Garten, herunterkam, im Nahen Osten niedergesetzt wurde. An dem Tage, da du geschaffen wurdest, wurde alles bereitet. Du warst ein schirmender, gesalbter Cherub. Und ich hatte dich dazu gemacht. Du warst auf Gottes heiligem Berge. Du wandelst inmitten feuriger Steine. Steine ist das Bild der Engel. Der Stein, das ist der Christus. Vollkommen untadelig, unsträflich warst du in deinen Wegen von dem Tage an, da du geschaffen wurdest. Diese Schöpfung endete mit einem gewaltigen Einschnitt. Bis, bitte ausmalen. Dieses Bis hat eine heilsgeschichtliche Bedeutung von einer Dimension. Ja, bis Unrecht und Verschuldung an dir gefunden wurde. Dein Innerstes wurde mit Gewalttat erfüllt und du sündigtest. Und ich habe dich entweiht vom Berge Gottes hinweg und habe dich, du schirmender Cherub, verdilgt aus der Mitte der feurigen Steine. Dein Herz hat sich erhoben, wurde hochmütig ob deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit zunichte gemacht, wegen deines Glanzes. Ich habe dich zu Boden geworfen. Und der Jesaja schreibt auch, in der gleichen Ebene, wie bist du gefallen? Du Glanzgestirn. Ja, liebe Geschwister, wie bist du gefallen? Du Glanzgestirn. Ja. Da steht eigentlich Morgenstern dort fälschlich in unserer Übersetzung. Es heißt aber, wie bist du gefallen, du Phosphoros. Das ist die griechische Übersetzung und kann ich auch sagen, in der lateinischen Übersetzung heißt es Luzifer. Ich habe lange nicht gewusst, wo dieser Begriff Luzifer herkommt. Der kommt von Jesaja 14, Septuaginta ist griechisch, aus der lateinischen Übersetzung. Vulgata. Ja, Phosphoros. Du leuchtender und glänzender Sohn der Morgenröte. zu Ehre gefällt, Überwältiger der Nationen. Ich baue nur eine kurze Brücke, ich behandle aber nicht das Thema. Dieses Wort Luzifer gibt es nur ein einziges Mal im Neuen Testament. Und es wurde überall, auch in der Konkordanzübersetzung, fälschlich wiedergegeben mit Morgenstern. Ja. Da steht aber nicht Astara, der Morgenstern, sondern Phosphorus, der Lichtträger. Das wollte ich euch nur mal mitgeben zum Überdenken. Wie bist du vom Himmel gefallen, du Phosphorus, du glänzender Sohn der Morgenröte? Und du sprachst in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über die Sterne Gottes meinen Thron erheben. Ich will, liebe Geschwister, die ganze Unheilsgeschichte, die ganze Tragödie und Sünde und Verderben, Schuld und Elend begann mit dem Ich will. Eigenwilligkeit. Das hat der Vater, der Schöpfer, mitgegeben. Und diesen Eigenwillen haben auch wir. Auch als Kinder und Söhne. Und als Glieder an dem Leibe Christi. Und der Heilige Geist hat allergrößte Schwierigkeit mit diesem unseren eigenen Willen. Wann werden wir lernen, diesen Willen abzugeben, an diesem Willen? Das ist bei dem Saulus in der ersten Stunde passiert. Was willst du, dass ich tun soll? Und wir rennen unserem eigenen Willen hinterher, als müssten wir etwas unbedingt haben wollen, was zu unserer Befriedigung dient. Ich bin sehr dankbar, nicht mehr das tun zu müssen, was ich will. Wie lange haben wir unseren eigenen Willen gebraucht, sondern dass das geschehe, was er will in uns. Wann werden wir endlich einwilligen? Unsere Eigenwilligkeit an ihm abzugeben. Ich will hinaufsteigen, hoch über die Sterne meinen Thron erheben. Ich will hinauffahren auf Wolkenhöhen, mich gleich machen dem Allerhöchsten. Das war's. Das war's. So kam die Sünde in den Kosmos. Sie begann doch nicht mit Adam und Eva. Da war doch das Böse schon im Garten. Was haben wir denn für Vorstellungen? Sie begann im Himmel. Aus dem glänzenden Cherub wurde ein verfinsterter Widerwirker, Satan. Er stürzte ins Gericht, und jetzt kommt ein Satz, und mit ihm sein anvertrautes Haus, der Kosmos. Das war ihm übergeben worden, schon vorher. Es ist ihm nicht genommen worden. Mit ihm stürzte dieser erste Kosmos ab. Die Herrschaft über die Reiche des Kosmos wurden ihm weitergelassen. Als Fürst des Kosmos, so lesen wir in der Schrift, der Fürst des Kosmos ist Satan. Und er hat, der Allerhöchste, diesem Rebell einen ganzen Äon zur Herrschaft übergeben. Deshalb besitzt dieser Widerwürger auch den Titel Gott dieses Äons. 2 Korinther 4,4. Das ist ein grundlegendes Denken, dass wir wissen, liebe Geschwister, wo wir uns aufhalten. Und was es für eine ungeheuerliche Gnade ist, aus diesem Machtbereich der Finsternis herausgestellt zu sein, nicht mehr ihr verklavt zu sein, sondern unter der Autorität des Allerhöchsten zu stehen, versetzt in die Königsherrschaft des Christus hinein. Wir wissen gar nicht, was mit uns passiert ist, liebe Geschwister. Und wenn wir diese Dimension, diesen Hintergrund nicht kennen, wir rennen ja wie stumme Hunde in der Gegend herum. Es ist sehr wichtig, das zu wissen. Nur eins, ein Wort nenne ich vielleicht am Mittwochabend nochmal. Wir wissen ja die Versuchungsgeschichte unseres Herrn. Unter anderem. Und da stellte Satan, als wie auch immer, als Engel sich vor und sagte, wenn du Sohn huldigend vor mir niederfällst, dann, was ist dann? Dann werde ich dir die Reiche des Kosmos und ihre Herrlichkeit geben, denn sie sind mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Ist klar, wer der Boss in diesem Kosmos ist? Das ist wichtig,
Herzen,
dass wir nicht denken, der Herr macht jetzt eine friedevolle, eiervolle Befriedigung. Das geht doch gar nicht. Und wenn die Leute reden von dem Evangelium für die Völker und Nationen, dass da heute eine große Bekehrung geschieht, alles Verführung im allerfrömmsten Frack. In diesem Ablauf, dieser Haushaltung gibt es eben nur Einzelne, die herausgerettet werden, als Glieder und zum Sohn hineingestellt sind. Bei diesem Sündenfall im Himmel ging es aber nicht nur um einen einzigen, sondern es stellte sich zugleich eine ganze Menge mit auf die Seite der Opposition und Rebellion. Wie groß mag die Zahl der Abtrünnigen gewesen sein, fragen wir. Wie groß? Findet ihr eine Schriftstelle? Wir wissen ja von Geistern der Finsternis. Ist ja nicht nur Satan, sondern sein Heer. Wann sind denn die gefallen? Es ist für mich eben immer eine Frage, das ist schwer zu beantworten. Wir können vielleicht nur rückfolgend annehmen, wie es in der Johannes-Offenbarung kurz aufgezeichnet wurde, dass es ein Drittel der gesamten Engelwelt bedarf. Das ist eine Menge. Das ist eine Menge, Esther. Wieso ein Drittel? Wir lesen hier in Kapitel 12, Vers 3, und es erschien ein anderes Zeichen in dem Himmel, und siehe, ein großer feuerroter Drache, welcher 7 Köpfe und 10 Hörner hatte, und auf seinen Köpfen 7 Diademe, und sein Schwert zieht und schleift den dritten Teil der Sterne und Engel des Himmels mit hinter sich her. Sterne sind Engel. Und er warf sie zur Erde. Der große Kampf, der beginnt, oder der große Kampf, der zwischen Michael, das ist der oberste Stratege des himmlischen Heeres, der kämpft mit Satan und seinem Heer. Und er kann die Städte nicht bewahren und muss sein Hauptquartier muss er verlassen und wird auf die Erde geworfen, hier herab. Ja. Und mit diesem Wurf ein Drittel steht da. Der dritte Teil. Das wäre für mich einfach die Antwort. Offenbarung 12. Und es wurden geworfen, der große Drache, die alte Schlange, welcher der Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis, liebe Geschwister, wichtig, nicht drüber weglesen. Wenn diese Macht herunterkommt, dann wird er diese Ökumene, diesen Wohnkreis nicht verfolgen, sondern verführen. Und was mag das für eine Verführung sein, womit ihr alle Bewohner der Erde täuscht? Viele lachen ja. Ich habe vor 40, 50 Jahren schon darüber gepredigt. Wenn diese Geistlichkeit die Himmelswelt verlassen wird, dann wird sie vermaterialisiert kommen. Vermaterialisiert. In abgesandte ferner Kulturen und Organisationen. Und sie werden ganz anders den Kosmos lehren, Energie zu gewinnen, wie die Grünen ja aus allen möglichen jetzt Energie gewinnen wollen. Wenn wir daraus keine Energie gewinnen, dann sind wir am Ende. Sie werden uns ganz andere Schlüsseltechnologien liefern über die Elemente des Kosmos und die Zusammensetzung der Atome. Vermaterialisiert werden sie kommen. Der Erdkreis verführen, geworfen werden sie auf die Erde und seine Engel mit ihm hinabgeworfen. Das wird eine gewaltige Infestion vermaterialisierter Geisteswesen auslösen. Man kann ja der Überzeugung gelangen, dass nicht der Mensch und die Regierung der Erde den Lauf bestimmen, sondern die Himmel herrschen. Die bestimmen und regieren. Ich fasse zusammen. Die Himmel sind in 2 Herrschaftsgebiete aufgeteilt. Die rechte, das sind die Lichtsengel. Die Gesetzeshüter, also die das Gesetz veranlasst haben und auch darüber wachen. Und es sind Anbeter Gottes, die rechte. Man kann ja heute den Begriff Rechte gar nicht nehmen. Da ist politisch so, das kann man nicht denken, wie eine deutsche Bevölkerung so dumm und dämlich ist. Begriffe einfach in eine Geistesrichtung zu stellen, Rechte sind immer Nazis. Aber Rechte hat es schon im Himmel gegeben, da waren die Nazis nicht da. Und Rechte hat es auch bei Bismarck gegeben im Parlament. Die saßen rechts vom Zentrum. Das hat nichts mit einer politischen Ausrichtung zu tun. Und da gab es die Linken. Das Himmelsparlament, das weiß ich jetzt nicht, wie der Bundestag jetzt besetzt ist, hat die auch eine Rechte und eine Linke, weiß ich jetzt nicht. Ist echt egal. Jedenfalls sind das alles nur Marionetten von denen, die oben bestimmen, was hier auf Erden zu geschehen hat. Das fällt mir nun wieder gerade ein. Ihr wisst doch, als der Engel Gabriel, diese hohe geistliche Gestalt am Throne Gottes, den Daniel eine Antwort geben sollte, konnte nicht durch. Weshalb? Weil die Engel in Persien und der beherrschende Engel ihn nicht durchließ. Das war sein Hoheitsgebiet. Von wegen. Da kam der nicht durch. Da hat er 21 Tage hat er gebraucht, bis dann der Michael, der Oberste für den Kriegsherr des Himmlischen, zu ihm zu Hilfe kam, hat er Platz gemacht. Und da kam der Gabriel runter und konnte den Daniel sagen, du Daniel, es dauert noch lange, bis Israel zurechtkommt. Verstehen wir, wie unser Erdball umgeben ist von Geistlichkeiten. Ja. Das Recht hat mir gesagt, der Thron Gottes, da gibt es die Rechten, die Gesetzeshüter, die Lichtsengel und die Anbeter. Und dann gibt es die Linke, die gesetzlosen Engel und Dämonen der Finsternis. So ist das Himmelsparlament besetzt. Und da gibt es ja auch, Sitzungen. Da steht da, der Jahwe saß auf dem Thron und hat diesen vorgeladenen Engeln gefragt, was machen wir denn hier jetzt mit dem Ahab und mit dem, was machen wir da? Und da kann einer nach den anderen aufstehen und kann seine Meinung und seine Vorstellung nennen. Und da erhob sich ein Geist und stellte sich angesichts Jahwes. Hat er gesagt, ich mach das. Sagt Gott, womit? Ich werde in allen Propheten einen Lügengeist geben. Da sagt der Allerhöchste, mach das. Verstehen wir? Und wir sind hilflos und wir denken, wir können irgendwas wählen und so. Wir stehen unter einer ganz anderen Geistlichkeit hier auf Erden. Liebe Geschwister, uns sind dem entnommen, indem wir aus diesem Machtbereich herausgenommen sind. Wir gehören diesen Mächten und Kräften nicht mehr an. Wir werden gesteuert und geführt von dieser himmlischen Macht. Diesem Königreich Jesu Christi sind wir schon jetzt Bewohner. Wir sind schon drin. Lassen wir diese Herrlichkeit in uns, in unseren Herzen entfalten. Ja, alles aber steht unter der Regie und Oberherrschaft des Allerhöchsten. Also das war heute ein Abschnitt. Ein Ausschnitt, ein Blick in eine Schöpfungswelt, die wir weder messen noch berechnen können, die uns aber die Augen öffnet für den geistlichen Hintergrund der Fluch- und Weltgeschichte des Kosmos, wo wir als Gemeinde gesetzt sind, ihnen die grenzenlose Gnade Gottes mit unserem Leben schon jetzt und heute in der Sichtbarkeit darzustellen. Das ist nochmal ein Thema für sich, ich weiß nicht, ob ich darauf eingehe. Ja, es gäbe ja vieles noch zu sagen. Ich muss aber ein Thema extra wegstreichen, weil das passt nicht rein, das heißt zeitlich nicht rein. Und wir werden also dann Fortsetzung machen am Mittwochabend mit die Himmel herrschen. Wir beten miteinander. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir auch in dieser Vormittagsstunde über dein Wort und die Entfaltung deiner Herrlichkeit. Auch wenn manches Gerichtsvolle vor Augen gestellt ist und wir oft auch grauenhafte Abläufe sehen, bleibst du doch der Allherr, der darüber Autorität hat und das so nicht laufen lässt, sondern all diesem Gerichtsvolle wegen ein siegreiches Ende der Rettung und der völligen Gnade schenken wirst, dass wir Erstlinge sein dürfen, die du nur zeitlich herausgestellt hast. Das können wir gar nicht fassen, was uns denn zu diesem Vorrang bringt. Aber wenn es dein Liebesvorsatz so beschlossen hat, dann beten wir dich an und sinken nieder im Staunen und preisen dich. Auch im Hinblick, dass du mit uns und durch uns einmal das andere zurechtführst und zum Ziel bringen wirst. Wir danken dir für einen Blick, den du uns hast tun lassen, in eine Welt hinein, die vor dir existiert, die uns aber fremd ist, aber manchmal uns auch bedrängt und auch verführen will. Da bitten wir dich um Schutz und Beistand. Hab Dank, dass du das tust bei uns hier und bei deiner ganzen gesamten Gemeinde. Amen. Amen.